Ihr Buch Frauenliteratur kennst du schon aus Folge 17. Da haben wir ausführlich eine ganze Folge darüber gesprochen. Die Lektüre dieses Buches hat ziemlich viel für mich verändert. Mein Blick auf Bücher von Frauen hat sich verändert und auch auf mein eigenes Lesen. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass Nicole Seifert meine Einladung angenommen hat, in den Podcast zu kommen, und zwar mit ihrem neuen Buch. Einige Herren sagten etwas dazu. Mein Name ist Christina Häusler. Viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Ich habe heute eine Gästin im Podcast, auf die ich mich sehr, sehr freue, auf die ich aber auch mich respektvoll vorbereitet habe, denn ich bin keine Germanistin, keine Literaturwissenschaftlerin, und ich hoffe, sie ist nachsichtig mit mir, weil ich habe großen Respekt vor ihr und ihrer Klugheit. Herzlich willkommen, Nicole Seifert.
Vielen Dank. Hallo, ich freue mich.
Ich habe deine beiden Bücher hier liegen. Wir haben uns verabredet, um vor allem über dein neues Buch zu sprechen. Einige Herren sagten etwas dazu, die Autorinnen der Gruppe 47. Aber so viel sei vorneweg gesagt, wir haben ja deinem Buch Frauenliteratur auch schon eine ganze Folge gewidmet. Wer es nachhören möchte, es ist Podcast Folge 17. Ich habe gestern extra nochmal nachgeschaut. Da geht es um Frauen, die Literatur geschrieben haben, und der Untertitel ist Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Ich schicke direkt mal eine Frage vorweg. Bist du so eine Art Buchdetektivin, Nicole?
Es ist jetzt so ein bisschen in die Richtung, hat es sich tatsächlich ein bisschen entwickelt, vor allem auch durch die Reihe, die Magda Birkmann und ich bei Rowohlt herausgeben, ne? Also seitdem kann man das, glaube ich, so sagen.
Großartig. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ihr beiden. Hab nämlich so ein bisschen die Aufgabe, die du dir in diesem Buch Frauenliteratur irgendwie selbst gestellt hast, weitergeführt. Da geht es um diese vielen Autorinnen, die einfach im literarischen Kanon, also in der offiziellen Wahrnehmung, in den Listen, in der Schulliteratur einfach vergessen wurden, weil Männer sich auf Männer beziehen und Männer empfehlen. Und die wichtigen und zu ihrer Zeit auch teilweise absolut erfolgreichen und riesig bekannten Frauen dadurch einfach hinten runtergefallen sind zugunsten von Männern. Und ihr sammelt diese Frauen wieder ein und noch viel
Genau.
mehr als die, die im Buch stehen, und bringt die in einer Reihe, in der Reihe Entdeckungen wieder raus. Also teilweise Autorinnen zum Beispiel aus den 30er Jahren, die damals schon brandaktuell und super lesbar und interessant und zugänglich geschrieben haben und die einfach weg sind, verschwunden.
Genau, also die zum Teil auch gerade wegen ihres Erfolgs. Also bei Frauen ist das dann auch oft, werden die dann gerade, wenn sie erfolgreich waren, dadurch als so kommerziell eingestuft, was oft nicht stimmt, dass sie dann deshalb schon wieder rausfallen aus irgendwelchen Kanonaufstellungen, was bei Männern irgendwie kein Kriterium zu sein scheint. Und dadurch gibt es wirklich wahnsinnig viele Autorinnen immer noch auszugraben, deren Namen auch uns oft eben überhaupt nichts gesagt haben. Also es geht nicht so darum, also man kann darüber streiten, ob das eine Klassikerinnenreihe ist, weil dafür sind die tatsächlich zu unbekannt. Es geht uns wirklich darum, da quasi archäologisch zu arbeiten.
Großartig. Aber das ist ja spannend. Also auch da wieder, man kann es nicht richtig machen als Frau. Also entweder du bist intellektuell und anspruchsvoll und so
Verkopft.
schwierig, ja, dass man dir sagt, ah, das ist leider Blödsinn, den du da machst. Da kommen wir noch drauf, auch bei der Gruppe 47. Das ist ja überhaupt nicht zugänglich und einfach schlecht. Vielleicht auch, weil es nicht verstanden wird. Oder du bist zu kommerziell und erfolgreich. Dann kann es ja gar keinen Anspruch haben, weil dafür müsstest du ja irgendwie so ein hochgelobter Underdog im Feuilleton sein. Aber wenn du einen
Ja, dafür
Bestseller
müsstest du ein Mann
schreibst,
sein. Also das ist
Ja.
tatsächlich, es klingt so plakativ, aber das ist tatsächlich, wenn ich irgendeine, also einen Strich unter meiner Arbeit der letzten Jahre, der Beschäftigung mit Autorin machen sollte, sagen sollte, was kommt bei raus, dann ist es tatsächlich, was du genau gesagt hast, du kannst es als Frau nicht richtig machen. Es werden immer Gründe gefunden, warum das jetzt nicht relevant ist. Und zwar, und die haben nie mit dem Werk selber zu tun. Das ist ganz viel Abwehr, auch weil man sich mit dem, was Frauen über ihr Leben und über die Gesellschaft zu sagen haben, gerade diese interessanten Autorinnen, auch nicht auseinandersetzen möchte.
Muss man ja auch nicht, man kann ja auch einfach drüber schreiben, wie sie aussieht oder wie viele
Das ist
Zigaretten sie
natürlich das,
raucht
was dann gerne stattfindet, ja.
oder wie viele Skandale sie hat oder mit welchen Männern sie zusammen ist. Gerade eben in
Oh,
meiner
viel interessanter.
Insta-Story irgendwie der Tod von François Zadi und der Artikel dreht sich darum, wer sie wie toll fand. Also es geht gar nicht um sie wirklich, sondern eigentlich sie total als Objekt durch die Augen von anderen. Wer sie wie bewundert hat und dass sie eigentlich so vielfältig und so lang erfolgreich war, ist in dem Artikel gar nicht, hat gar nicht stattgefunden. Ich wurde sofort stutzig, weil ich bin ja jetzt geübte Leserin. Dann habe ich eine Minute Internetrecherche gemacht und habe schon so viel mehr Dinge über sie erfahren, dass ich dachte, ernsthaft, das
Ja,
kann nicht wahr sein.
das Werk ist nicht das, was die Männer, die Musikgeschichte oder die Literaturgeschichte bisher überwiegend geschrieben haben, interessiert hat.
Ja. Wie bist du auf diesen Weg gekommen? Also du hast Amerikanistik studiert, du hast Literaturwissenschaften studiert, du hast auch eine Ausbildung als Verlagsbuchhändlerin, du hast promoviert. Eigentlich müsste ich Dr. Nicole Seifert sagen, so
Nee,
viel Zeit
bitte
muss sein.
nicht. Das ist nicht nötig.
Und dann hast du gearbeitet auch als Übersetzerin und
Ja,
dann
ich
hast du wie
arbeite immer
ein
noch als Übersetzerin, genau. Ich war ein paar Jahre im Verlag, das ist es dann jetzt aber auch so langsam. Es läppert sich so ein bisschen, ne, je älter man wird.
Großartig. Ja, aber man muss es dann auch mal erzählen. Dafür ist hier der Platz.
Ja. Also ja, wie bin ich da hingekommen? Ich muss sagen, spät. Also dass ich bin ja in den 80er Jahren in dem Glauben aufgewachsen, wie meine Altersgenossin auch, das wäre jetzt geschafft mit der Gleichberechtigung und diese Probleme gäbe es nun alle nicht. Und alle, die immer noch davon reden, sind so ein bisschen, also fast schon so ein bisschen bemitleidenswert oder so, ne? Also dass da hatten Emanzen, sogenannte Emanzen, schon wieder so ein was Gestriges irgendwie.
Oder
Das, also so in dem.
fundamentalistisch. Oder fundamentalistisch. Das sind so
Ja, genau. Also
Hardlinerinnen.
es war jedenfalls so ein bisschen, dass man als junge Frau da so ein bisschen dachte, das haben wir doch alles nicht mehr nötig. Also das weiß ich tatsächlich noch, wie ich während meiner Ausbildung im Fischer Verlag, das einer Betriebsrätin so ganz hochmütig gesagt habe, also wir sind euch da echt dankbar und so, aber das ist ja nun alles nicht mehr nötig. Und sie so, ich weiß nicht. Und sie hatte natürlich recht. Daran muss ich jetzt manchmal denken, weil ich dann, also ich habe auch nicht Gender Studies studiert, obwohl das gerade als ich dann studierte, total groß war, weil ich das einfach noch nicht kapiert hatte, wie aktuell das alles noch ist. Und dafür musste ich dann nämlich erst ein Kind kriegen und und im Beruf, merken, was dann passiert. Das war dann. Das war vor 20 Jahren und da war das tatsächlich auch noch deutlich krasser als jetzt, welche Einschränkungen man dann als arbeitende Mutter so, was man sich da so anhören muss, was man jetzt angeblich alles nicht mehr kann. Und da würde ich sagen, fing es an, dass ich dann bei Autorinnen so drauf gekommen bin, wie die tatsächlich systematisch benachteiligt wurden. Das war so ein Erkenntnisprozess, der sich also rückblickend, der würde ich auch sagen, hat das schon eine längere Geschichte, weil ich mich auch in meiner Doktorarbeit eben auch vor 20 Jahren ja auch schon damit beschäftigt habe, wie in dem Fall Sylvia Plath, Virginia Woolf und Catherine Mansfield so nach ihrem Tod von ihren Ehemännern in eine bestimmte Ecke gestellt wurden, als also wie da Bild auch von Frauen manipuliert wurde. Führt jetzt zu weit, aber irgendwie scheine ich mich doch schon länger damit zu beschäftigen, also ich kann jetzt auch nicht sagen, mache ich erst seit 5 Jahren. Und da haben aber viele, die auf diesem Gebiet schon sehr viel gearbeitet haben, eben auch die Gender Studies und auch Frauen, die sich in der Musik mit vergessenen Künstlerinnen beschäftigen oder in der bildenden Kunst. Da kam ganz viel zusammen. Da spielte Twitter auch eine große Rolle und die tollen WissenschaftlerInnen und so, denen ich da gefolgt bin.
Und dann bist du auf die Spur gekommen und dachtest, Moment mal, da gibt's Autorinnen, von denen habe ich auch noch nie gehört. Dabei beschäftige ich mich doch mit Literatur und die waren berühmt und die waren bekannt und die waren erfolgreich. Was ist da passiert? Also dein Buch Frauenliteratur, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe es schon so oft empfohlen. Einfach für geneigte Leserinnen und Leser meinetwegen, aber vor allem für Frauen ist es so augenöffnend, weil man, es gab ja diesen Hashtag Frauenlesen, du hast Twitter ja schon angesprochen, darüber bin ich auch tatsächlich zu einem anderen Lesen gekommen und hatte auf einmal nicht mehr so viele Reinfälle. Also ich hatte auf einmal viel mehr gute Bücher, die mich gepackt haben und die ganz anders waren. Ich finde auch bei Sachbüchern vor allem ist es so, dass Frauen ganz anders schreiben, oder inzwischen sich trauen, anders zu schreiben. Und dieses Buch, Frauenliteratur, war so augenöffnend, weil mich hätten die Bücher fast verloren nach der Schulzeit. Ich hatte gar keine Lust mehr zu lesen, weil ich so viel lesen musste, was mit mir nichts zu tun hatte, wo ich keinen Bezug zu finden konnte, was ich interpretieren sollte und keine Ahnung hatte, was ich darin jetzt rauslesen soll, außer zu sehen, wie Männerleben so sind und was ich jetzt zurückblickend so erkennen kann. Und ich habe mich so aufgefangen gefühlt von diesem Buch, weil auch so ein Ding. Man denkt ja dann immer, es liegt an einem selber. Also ich habe einfach keinen intellektuellen Zugang zu diesen Büchern, von denen ja alle sagen, das ist absolute wichtigste Weltliteratur. Nur mir sagen die einfach nichts, die machen mir keinen Spaß, ich ziehe da keinen Mehrwert raus, ich finde es einfach langweilig und blöd. Dann muss es an mir liegen, weil es ist ja Weltliteratur. Aber das stimmt gar nicht.
Ja, also mich hat tatsächlich, so kam es dann zu dem Buch Frauenliteratur. Also erstmal natürlich, weil mich dieser Begriff schon immer aufgeregt hat, der da so eine eigene Kategorie aufmacht, qua Geschlecht, was ja schon mal Blödsinn ist. Und dann hat mich die Frage interessiert, was da im Hintergrund stattfindet, weil ja niemand sagt irgendwie, also jetzt so von den Kritikern oder von den Kritikern, die so einen Kanon aufgestellt haben, diese Listen, was wichtig ist oder eben was in der Schule gelesen wird. Niemand sagt ja, Frauen sind ja nicht so schlau und das ist auch alles nicht so relevant, was die äußern, deshalb lesen wir die nicht. Aber es läuft halt darauf hinaus. Es läuft genau darauf hinaus, als wäre das so Konsens. Und ich habe eben auch wirklich immer wieder aus dem Buchhandel gehört, dass wirklich Kunden, also absichtlich nicht gegendert, kommen und sagen, ich hätte gern ein Buch zu dem und dem Thema. Haben Sie da was? Ja, da haben wir was. Und wenn das von einer Autorin ist, ne, gerade bei Sachbüchern, dass dann gefragt wird, ja, oder haben Sie vielleicht auch was von einem Mann? Also dieser Authority Gap, ne, da gibt's ein Buch drüber, das ich leider noch nicht gelesen habe, das ich mir aber wegen dieses Titels gekauft habe, weil man da Männern eben so lange mehr zugetraut hat. Also ich glaube, da ist schon viel in Bewegung, jedenfalls so in manchen Milieus, in anderen natürlich überhaupt nicht. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wer trägt da was zu bei, zu diesem Endergebnis? Weil natürlich auch schon in den Buchverlagen, bei der Vermarktung von Büchern, was wird in welchen Programmbereich geschoben, was wird wie wichtig aufgemacht, oder was wird auch wie aufgemacht? Wo spielen Autorinnenfotos dann vielleicht auch eine zu große Rolle? Oder, ne, also was passiert da einfach genau, dass wir dieses Endergebnis haben? Das war so mein Versuch, mir die verschiedenen Bereiche anzugucken, die Presse, die Schule, meine persönliche Lesesozialisation letztlich auch, also so an der entlang, das so ein bisschen diesen Erkenntnisprozess auch nachzuerzählen und so ein bisschen relatable zu machen, weil es hat, glaube ich, das ist eben auch ein bisschen leider generationsunabhängig. Ne? Wir werden immer noch fast keine Frauen in der Schule gelesen. Bei meiner Tochter war es nicht anders als bei mir. Nicht wirklich, nicht wesentlich. Und das war so ein bisschen der Antrieb für das erste Buch.
Also ich finde es immer noch großartig und ich finde es immer noch schlimm, dass wir Frauen ja tatsächlich den Großteil der Leserschaft ausmachen. Also wir sind ja der Buchmarkt. Wir hatten das Gespräch mit Patricia Camarata und ich habe gesagt, das ist ein sehr schönes Buch. Kannst du es noch mal als Patrick Kämmerlein rausbringen mit einem hellblauen Einband? Weil auch wenn ich meinem Mann das hinlege, ist es schon schwierig genug. Und ich habe einen Sohn, ich beschäftige mich auch damit, wie kann man aus ihm den Feministen machen. Allein schon da die Herausforderung, Frauen als qualifiziert darzustellen, dass Frauen was können, dass es eben nicht ist, das ist nur für Jungs, da muss Chase kommen und die Welt retten, sondern auch Skye kann mal was Tolles schaffen in Paw Patrol. Das ist gar nicht so einfach. Und das steht ja auch in diesen ganzen schlauen Listen, How to be a Feminist, such dir weibliche Vorbilder. Aber wenn ich selbst überlege, wie schwierig das mir persönlich manchmal fällt, mir weibliche Vorbilder zu sammeln, sozusagen. Eigentlich müsste man da so ein Achtsamkeitsbuch rausbringen. Deine Liste der 100 tollsten Frauen, schreib immer wieder auf, wenn dir eine über den Weg läuft, damit du sie parat hast, wenn dich jemand fragt. Das ist so
Total,
schwierig.
total. Und das hat eben bei den Autorinnen wirklich fatale Folgen, weil natürlich diese Art der Literaturgeschichtsschreibung und das, was man in der Schule lernt und was nicht und was man dadurch vor allem implizit lernt, nämlich dass die Kunst von Männern und die Weltsicht von Männern wichtiger sind, das lernt man ja implizit als Mädchen, ohne dass es jemals gesagt wird. Jungs lernen das leider auch. Und es ist halt Quatsch. Also das muss man vielleicht auch einfach einmal ausdrücklich sagen. Was Frauen geschrieben haben, ist genauso literarisch, genauso relevant. Es hat über lange Zeit einen anderen Ausschnitt der Welt erzählt, weil Frauen über lange Zeit aus der Öffentlichkeit ins Private verbannt waren. Und das ist aber deshalb ja nicht weniger relevant, sondern es ist ein Teil der Geschichte, es sind Perspektiven, die uns fehlen, um die gesamte Geschichte zu erzählen. Und dass diese Autorinnen alle nicht bekannt sind und alle dem so aktiv, dem Vergessen überlassen wurden, hat halt die Folge, dass Autorinnen von heute oder auch Autorinnen aller Zeiten sich nicht in eine Tradition stellen konnten jenseits der Männerriege. Und dass auch Autorinnen über lange Zeit als Vorbilder dann Männer genannt haben. Und Isabel Lehn, die Autorin, die auch Schreibworkshops gibt, hat einen Artikel darüber geschrieben, dass sie es oft mit jungen Frauen zu tun hat in diesen Schreibworkshops, die in ihren Texten die Perspektive von Männern einnehmen, teilweise auch von älteren Männern, weil sie halt gelernt haben, das ist die Perspektive in der Literatur und dass da erstmal so ganz viel beiseite geräumt werden muss. Und auch wirklich sie, diese jungen Autorinnen auch dazu auffordern muss oder ihnen wirklich sagen muss, ihr dürft eure eigene Perspektive, eure Weltsicht, eure Welt ist genauso relevant, weil das ist nicht, was wir lernen. Und das führt halt dazu, oder das und das Lesen von Autorinnen, und dafür müssen die aber eben auch lieferbar sein und sichtbar sein, dass es da ja einfach mehr gibt als diese Männer, in deren Tradition man sich stellen kann. Ne? Und darum geht es mir jetzt sehr stark mit diesen Wiederentdeckungen und auch mit dem Gruppe 47 Buch, wo eben immer nur die Männersicht erzählt wurde, auch nur die Männersicht auf die Frauen und auf die Welt, auf den Krieg und so weiter, aber eben nicht die der Frauen, wurde einfach nicht miterzählt. Und
Ich
das habe
finde
ich
vor
denen jetzt
allem,
mal nachgereicht.
ja, ich finde vor allem, das Erleben wird so, du hast es mehrfach in deinen Büchern erwähnt, das Erleben der Frauen wird so diskreditiert, als wäre eben auch dieses im Privaten, was man erlebt, die Zerrissenheit zwischen Familie und ich sag mal, Intellekt, ja, allem, was man sonst noch so machen möchte in seinem Leben, wird so herabgewertet, als wäre es nichts, aber das sind ja die Spannungsfelder, in denen einfach Frauenleben sich bewegen. Nur weil Männer es nicht erleben, heißt es ja nicht, dass nicht andere vielleicht es mal nachlesen sollten und vielleicht eben auch das bereichernd wäre für Männer, die sowas lesen. Aber sehr gute Überleitung zu deinem Buch, das mir so großartig gefallen hat. Also ich sage dir ehrlich, ich hatte ein bisschen Scheu. Ich bin ja nun keine, wie gesagt, Germanistin und ich bin keine Expertin der Gruppe 47. Aber natürlich die großen
Muss man auch
Namen.
wirklich gar nicht sein. Man muss gar nichts wissen. Das
Nein.
erzähle ich ja alles mit.
Eben. Und ich meine, die großen Namen, Günter Grass, Böll und so, die hat man automatisch in seiner Schulzeit irgendwie ein paar bleiben hängen. Siegfried Lenz, da klingelt was. Und dann ist es aber so, du hast dich dem so neutral genähert. Es ist eine Freude, dieses Buch zu lesen, weil man immer das Gefühl hat, du versuchst den Männern nochmal so eine Chance zu geben und es wirklich nüchtern zu betrachten. Aber dann benehmen sie sich einfach,
Die
wenn man
diskreditieren
das
sich komplett
rekapituliert.
selbst in den Quellen. Ja.
Unfassbar, ja. Also ich Hochachtung, dass du immer noch versuchst, denen in diesem Buch eine Brücke zu bauen, aber sie gehen einfach nicht drüber. Sie hatten Förderinnen. Es gab die eine Autorin, die ihr Haus am Anfang hier, Ilse Schneider, wie spricht man das aus?
Ich glaube, Lengel, Ilse
Lengel.
Schneider-Lengel.
Es ist
Hatte
ein
ich auch nie
ungarischer
gehört, den Namen
Name.
vorher.
Noch nie. Die hat praktisch mitgeholfen, den Grundstein für diese Gruppe überhaupt zu bauen, indem sie nach dem Krieg das Haus, das sie geerbt hat, im, glaube ich, Allgäu zur Verfügung gestellt hat. Da konnten alle hinfahren. Da gab es was, da konnte man irgendwie drumrum zelten und in dem Haus irgendwie sich entspannen an dem schönen See und lesen gemeinsam. Und die hatte selbst Ambitionen, die hat Gedichte geschrieben. Und damit steigt das ganze Buch ein, denn es wird klar in deiner Aufarbeitung, die Männer haben diese Gedichte nicht verstanden.
Ja, das ist tatsächlich ziemlich schockierend. Also vielleicht einmal so zum Grundsätzlichen. Diese Gruppe 47 hat sich in einem relativ kleinen Kreis, also ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, keine 20 Leute, glaube ich, zum ersten Mal 1947 getroffen nach dem Krieg, um sich gegenseitig Texte vorzulesen, an denen sie gerade arbeiten, sich Feedback zu geben, und haben sich dann so ein bisschen als Gruppe darüber getroffen, dass sie sich als antifaschistisch definiert haben, dem Gewesenen den Rücken kehren wollten und eine neue, vom Pathos und einfach vom Faschismus gereinigte Sprache verwenden wollten, um so ganz sachlich und realistisch reduziert zu schreiben. Und spannend ist, dass viele Autorinnen sich diesem Diktum nicht untergeordnet haben und die Texte mitgebracht haben, an denen sie eben geschrieben haben. Und die waren oft nicht super realistisch und reduziert und handelten auch vielleicht nicht unbedingt jetzt von der Fronterfahrung, weil wie auch, die Frauen waren ja nicht im Krieg gewesen, sondern zu Hause geblieben. Viele hatten weiter studiert und viele hatten auch promoviert in der Zeit, in der die Männer im Krieg gewesen waren und hatten ein ziemlich gutes literarisches Fundament dadurch auch. Und gerade die Lyrikerinnen waren sehr auch vom Surrealismus zum Beispiel beeinflusst und haben diese Gedichte dann da auch gelesen, die dann nicht leicht zugänglich sind, ne? Also Literaturkritik ist ja sowieso ein sehr schwieriges Genre. So Ad-hoc-Literaturkritik nach ein-, zweimal hören, ist natürlich noch viel schwieriger. Und dann erst recht bei so hermetischen Gedichten, die vielleicht ja einfach nicht so leicht zugänglich sind. Aber man muss leider sagen, es wurde auch dann in dem, was später geschrieben wurde, wo man dann Zeit gehabt hätte, sich damit auseinanderzusetzen, nicht wirklich besser. Und da ging es dann eben los mit dem, was ich vorher schon sagte, dass da sehr viel Abwehr war und man sich mit diesen dunklen Bildern, zum Teil ging es dann da auch um Traumata und um all die Dinge, Holocaust, Judenverfolgung bei Ilse Eichinger beispielsweise sehr, na, das führt jetzt auch zu weit, aber jedenfalls ging es da letztlich eben nicht um die Texte, sondern worüber man dann lieber gesprochen hat, war das Erscheinungsbild der Autorin, das Verhalten. Also bei Ingeborg Bachmann ist das ganz berühmt, wie viel es immer darum ging, also ob jetzt diese Unsicherheit und Schüchternheit gespielt war oder nicht. So, das war dann das, worüber geredet wurde. Und eben unglaublich wenig über die Texte selber.
Was ich so interessant fand, war, dass wenn man das Buch liest, drängt sich einem das so auf, was für eine große Chance diese Gruppe gewesen wäre. Also was für eine Chance sie eigentlich hatten durch die Bereicherung durch die Frauen. Und das ja schon mal vorneweg. Also da haben sich 20 Männer getroffen und ihre Frauen. Die haben immer ihre Ehefrauen mitgebracht, aber nur zum Amüsement, dass man was zum Schmusen hat am Abend, wenn man dann noch anfängt zu
Als Publikum,
saufen.
ja, als Publikum, ne,
Unglaublich.
für den Applaus,
Und die waren alle super
für die Party.
schlau. Die waren alle super schlau. Meine Tochter hat gerade für die Schule, als Hitler das rosa Kaninchenstahl gelesen. Okay, ich hab's ihr ein bisschen hingelegt. Und dann lese ich rein und denke so, warte mal, Übersetzung, Böll, Böll. Ach, das war die Ehefrau von Böll. Die war Übersetzerin und die hat Judith Carr oder Judith Kerr übersetzt. Lustig. Also, die waren alle nicht auf den Kopf gefallen.
Da waren viele Germanistinnen dabei, ja.
Ja. Und die durften aber nur klatschen. Und zurück zu meinem eigentlichen Punkt. Wenn man dieses Buch liest, drängt sich so der Gedanke auf, du hast es gerade schon gesagt, die Autorinnen, die haben auch sich nicht diesen Regeln unterworfen. Wir schauen nicht zurück, wir schreiben nur nach vorne. Wir sprechen nicht über den Holocaust. Wir schreiben nicht über den Holocaust. Wir arbeiten hier gar nichts auf. Wir blicken nur nach vorne. Und in der aktuellen politischen Situation, wir sprechen gerade viel darüber, wie wir Dinge nicht verarbeitet haben nach dem Krieg, wie unsere Eltern, Großeltern versucht haben, teilweise durch viel Alkohol, Dinge einfach zu vergessen und nach vorne zu schauen und das Land wieder aufzubauen. Und da sitzen diese jungen Frauen, hochintelligent, und bringen Impulse, die so wichtig sind. Und auch und bringen Emotionen mit in ihren Texten, die so wichtig sind und geben Anstöße. Und diese Männer ignorieren es einfach weg. Also in diesem Kleinen hatte ich das Gefühl, ist so viel auch gesellschaftlich zu sehen für diese Nachkriegszeit, was ich sehr bereichernd fand, wie auch da die Frauen einfach in ihrem Erleben wegignoriert wurden und auch in ihrem Bedürfnis vielleicht die Emotionen zu sortieren nach dem Krieg. Und die Männer, die haben gesagt, nein, wir machen da jetzt einfach den Deckel zu und wir schauen da nach vorne, behalten uns hier an die Regeln. Dieser Text passt leider nicht. Schade, wir können Sie nicht mehr einladen. Auf Wiedersehen. Aber was machen Sie denn heute Abend noch?
Ja, genau. Also das fand ich auch in der Recherche am spannendsten mit. Also war viel Spannendes auch natürlich bei dem Leben und Werk der Autorinnen. Aber dieses, da so eine gesellschaftliche Minigruppe zu haben, die dann tatsächlich so repräsentativ ist in diesem Verdrängen und sich dabei als antifaschistisch verstehen, ohne sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Also wo wir, und das auch noch zu einem Zeitpunkt, also das sieht man eben besonders deutlich an Hans-Werner Richter, der die Gruppe letztlich erfunden und zusammengehalten hat und dann als sie sich dann 67 zum letzten Mal regulär getroffen hatte, auch der Historiker der Gruppe wurde, in dessen zahlreichen Texten, Tagebüchern und so weiter ist sehr deutlich zu sehen, dass das auch nicht nachgeholt wurde, auch nicht nach den Auschwitz-Prozessen oder nachdem dann so bestimmte Dinge in den 70er Jahren losgingen in der Bundesrepublik an Auseinandersetzung. Und da waren sehr starke Widerstände. Und eins möchte ich auch noch sagen, wir reden jetzt immer von den Frauen und den Männern, weil das tatsächlich so ein roter Faden ist, der sich leider durchzieht. Natürlich gab es auch Frauen, die sich damit, die da nicht tief einsteigen wollten in die Auseinandersetzung. Natürlich gab es auch Männer, die nicht so krass den Frauen jetzt, die so objektifiziert haben. Aber in der Geschichtsschreibung der Gruppe, dominiert es leider komplett. Und bei der Frage, wie kommt das, dass wir die Autorinnen, die auch dabei waren, fast alle nicht kennen, bis auf Ingeborg Bachmann und vielleicht Ilse Eichinger, oder gerade noch so Gabriele Wohmann oder so. Aber in meinem Buch erzähle ich ja 17 Autorinnen und bestimmt die Hälfte der Namen kannte ich selbst vorher nicht.
Schlimm finde ich auch, wenn man, es ist so ein Moment, also so eine kleine Aufnahme von so einem kleinen Kosmos und trotzdem spiegelt sich so alles. Also es gibt die Autorin, die es schafft, aber dann am Ende so objektifiziert wird, wie behutsam du dich diesen Biografien näherst. Ich finde es wirklich wunderschön, auch zum Beispiel gerade Ingeborg Bachmann. Es wird nicht darüber geschrieben, wie sie starb. Ich habe es dann gegoogelt. Ich dachte, da war doch was. Und du
Ja,
zerfletterst
habe
es
ich.
nicht und du stellst es nicht in den Mittelpunkt. Ich gehe davon aus, ganz bewusst, weil sie darauf so reduziert wird, sondern sie darf leuchten in deinem Buch als Künstlerin und als Autorin. Und sie hat es geschafft. Und dann gleichzeitig so schreckliche Biografien, wo man denkt, hättest du den Nährboden gehabt, deine Kunst zu leben. Die eine Autorin, die dann sich das Leben nimmt und gerade, Moment, jetzt muss ich sogar den Namen nachschauen, weil ich ihn immer wieder vergesse, Gisela Elsner, wo ich wirklich dachte, Moment mal, den Film, den hatte ich doch auf dem Schirm. Das war eine wichtige Autorin.
Genau, weil sie
Das
in
hatte
dem
ich
Film
nicht
auch
auf dem
nicht als
Schirm.
Autorin erzählt wird, ne, sondern
Ja.
als, ja, letztlich als Verrückte. Das ist eben einfach auch so ein beliebtes Narrativ. Und das ist leider was, was mir auch, seit ich mich mit Autorinnen der Vergangenheit befasse, sehr oft begegnet, dass Autorinnen schon vergessen und verarmt und zum Teil eben auch verzweifelt, sterben. Das sind ganz oft ganz traurige Enden. Und bei Ingeborg Bachmann ist es so, dass es, das Kapitel über sie habe ich absichtlich ein bisschen kurz gehalten, weil man über sie natürlich ein eigenes Buch schreiben könnte und es gibt so viele Quellen, die kann man, da musste ich mich aufs Wesentliche konzentrieren, während es bei ganz vielen anderen Autorinnen so ist, dass praktisch alles im Kapitel drinsteht, was ich finden konnte, weil man so wenig findet. Und auf die wollte ich mich dann so ein bisschen konzentrieren.
Ja, teilweise schreibst du auch, dass die Werke, man weiß zwar noch, da gab es was, aber es ist nicht mehr zu finden, es ist verschwunden, es ist einfach weg. Und ich finde auch gerade so schön und wichtig, wie du sagst, dass man überhaupt einen Referenzrahmen hat, auch für ein künstlerisches Leben als Frau, dass da eben auch drinsteht, der Struggle irgendwie, die Autorin, die dann irgendwie drei Kinder bekommen hat, oder Moment, da war noch eine, die hat noch sehr viel mehr Kinder bekommen. Die wollte ich doch noch nachschlagen, die dann aber irgendwie versucht hat, die trotzdem versuchen, ihr künstlerisches Sein weiterzuleben. Und während man liest, hört man die eigene internalisierte Misogynie, also seine verinnerlichten Herabwertungen klingeln. Also bei mir
Ja.
hat es gleichzeitig im Kopf geklingelt. Naja, Entschuldigung, also wenn sie 7 Kinder hat, wie viel hat sie dann wohl noch geschafft, ja?
Wer hatte denn 7 Kinder, an wen denkst
Oder ich glaube, irgendeine hatte ganz wahnsinnig viele Kinder,
du?
und hat trotzdem noch so viel geleistet und
Ja, aber da hast du total recht. Dem bin ich auch ein bisschen auf den Leim gegangen beim Schreiben. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe zum Beispiel auch die Griseldis Fleming, auch ein Name, den ich vorher nie gehört hatte. Und die im Nachhinein, das habe ich aber, dafür musste ich das Buch auch erst fertig haben, um das zu kapieren, so eine Schlüsselfigur des Ganzen eigentlich für mich geworden ist. Die ist bisher komplett rausgefallen aus der Geschichte der Gruppe 47. Und ich hätte das fast reproduziert, weil es bisher so war. Und nur, weil eine gute Freundin und Autorin, die das Buch vorher schon gelesen hat, bevor es, also so, dass ich noch Zeit hatte, dann auch wirklich noch dran zu arbeiten, mich genau darauf aufmerksam gemacht hat, dass die bei mir auch gerade wieder aus der Geschichte rausfällt. Dabei scheint ihr die super interessant zu sein. Habe ich irgendwie gedacht, oh Gott, sie hat recht. Also genau, was du sagst, ne? Das ist einfach so tief verinnerlicht, dass man so wachsam sein muss, um es nicht zu reproduzieren.
Es ist wirklich schwierig und auch die Themen, die sich die Autorinnen dann gestellt haben, wo man auch selber immer denkt, ist es spannend? Also ist es interessant wirklich für andere, den Alltag sozusagen, das Profane irgendwie zu lesen? Aber da denke ich, habe ich ganz oft auch an das Buch gedacht, das du übersetzt hast von Shirley Jackson, Krawall und Kekse, was ich
Ja.
schon gelesen habe, wo ich dachte, es macht so Spaß, wie sie das schreibt. Es macht so einen Spaß, dieses Buch zu lesen. Und es sind nur so kleine Szenen ihres Familienalltags, die so lustig und interessant sind, dass ich
Ja, und
denke,
intelligent und scharfsinnig, ne? Das ist ja alles. Und das ist auch, weil du vorhin sagtest, du hast so weniger, also seit du mehr darauf achtest, vor allem Frauen zu lesen, weniger Fails irgendwie, ne? Und das geht mir halt auch so, das ist so oft so. Das ist so, dass man so, so witzig Dinge auf den Punkt gebracht werden, die aber total gut beobachtet sind und man das so wiedererkennt, ne? Und Shirley Jackson ist natürlich da echt die Queen. Gibt übrigens ein, kommt im Herbst, es gibt ja zwei Bände von diesen Kolumnen und der zweite kommt im Herbst.
da freue ich mich schon sehr.
Ich habe
Steht schon
leider
auf
den
meiner
Titel gerade nicht
Merkliste.
parat. Vielleicht kannst du das irgendwie drunter schreiben oder so.
Ich schreibe es in die Shownotes, Leute. Notiere ich mir sofort.
Denn
Shirley
das
Jackson, Band
dachte ich jetzt, ich habe
2.
gerade die Fahnen gelesen und dachte das auch wieder. Es ist einfach, irgendwie ist dieser zweite Band fast noch besser und das, und sie ist wirklich die, sie ist da echt die Queen.
Wunderschön geschrieben. Dabei war sie eigentlich Horrorgeschichtenautorin. Aber da steigen wir nicht drauf ein, da müssen wir ein andermal drüber sprechen.
Aber
Vielleicht im Herbst.
wegen der Abgründe ist es so gut. Also wegen
Ja.
dieser, es ist eigentlich alles komisch, und plötzlich guckst du so in den Abgrund
Ja.
und dann wird es wieder komisch.
Ja.
Kippt so.
Absolut. Wie hast du deine Wut gezügelt beim Schreiben? Also ich kann mir vorstellen, man recherchiert und recherchiert und denkt so, naja, also da wird es ja auch ein paar. Da wird es auch ein paar nette auch geben, dass es gesagt, es gab ein paar nette, aber wirklich nicht viele. Und dann
Sie
denkt
haben
man
dich
so,
nicht
na ja.
hervorgetan, die Quellen erzählen nicht davon, ne? Also
Ja.
das ist, ich habe da nichts weggelassen, um jetzt die Männer als Ganzes schlecht dastehen zu lassen oder so. Ich habe da findet sich nichts.
Aber wie kamst du damit klar? Also wenn du in der Geschichtsschreibung, du sagst, es ist ja alles sehr wohl dokumentiert, zumindest sehr einseitig wohl dokumentiert von dem Herrn Richter, der dann sein Lebenswerk praktisch immer wieder reproduziert hat in Artikeln, und er war ja derjenige, der eingeladen hat und der dann vorne mit saß, wie bei der Abschlussprüfung durften ja dann die Autoren und Autorinnen vorne sitzen und lesen, und er saß daneben und hat die praktisch da vorgestellt. Dann wurde das ja immer besprochen, und wie der Titel schon sagt, einige Herren sagten etwas dazu, nicht immer von Gehalt. Und
Ja, vor allem
wie.
waren es wirklich nur Männer, die dann geurteilt haben, ne? Da haben sich die Riege der Kritiker war komplett männlich.
Ja. Wie. Hier zum Beispiel, ich hab gerade reingeblättert, da schreibt zum Beispiel Herr Piontek gerade über Ilse Schneider-Lengel schreibt er, und du hast es so schön aufbereitet, jedes Kapitel startet immer mit so einer Gegenüberstellung, was die Autorin selbst so gesagt hat zur Gruppe 47 und was über sie gesagt wurde aus der Gruppe 77 heraus. Und er schreibt: Ich habe von den etwa 60 magenverstimmenden Texten nur 6 gelesen, und hinterher habe ich einen Cognac trinken müssen und gleich darauf noch einen.
Bringt
Also.
sehr schön auf den Punkt, dass die Texte gar nicht so richtig gelesen wurden und man auch nichts damit zu tun haben will und sich schnell betäubt. Also das ist wirklich, und das beantwortet auch die Frage, wie bist du der, hast du die Wut irgendwie in den Griff gekriegt?
Mit Cognac.
Wenn du solche Sachen findest, die so gut belegen, wofür alles spricht, aber du kannst so schwer den Finger drauflegen, dann ist es bei allem Ärger und aller Verzweiflung und allem Schmerz, die da immer auch natürlich dabei sind, auch gut, was gefunden zu haben, was es so deutlich belegt. Und davon habe ich ja unglaublich viel gelesen, gefunden, also viel mehr, als ich jemals gedacht hätte, was eben leider damit einhergeht, dass es auch alles viel krasser war, als ich jemals gedacht hätte. Der Sexismus natürlich auch einfach in der Gesellschaft der 50er und 60er Jahre. Da ist ja die Gruppe 47 jetzt nichts, was da besonders, also ist halt Teil der Gesellschaft, ne? Aber das war irgendwie doch alles noch tatsächlich schlimmer. Und ich versuche dem immer mit, als Historikerin letztlich, als Literaturhistorikerin zu begegnen und das, ja, wie gesagt, letztlich nachzureichen, so sachlich wie möglich.
Aber es muss so bitter sein. Also ich finde es schon, also ich verliere ja immer mehr den Respekt vor diesem gottgegebenen, vor dieser gottgegebenen Kompetenz von Männern, die man, du sagst es, in den 80er, 90er Jahren wurde einem die ja mit dem Babybrei eingelöffelt, dass also, wenn das ein Mann sagt, dann ist es auf jeden Fall schlau. Das verliere ich immer mehr. Hast du denn Feedback von Männern aus der Literaturwelt bekommen? Ich denke gerade so, man müsste eigentlich mal eine Sonderfolge literarisches Duo machen. Du und Dennis Scheck sprechen über das Buch. Was würde da wohl passieren?
Also, es ist, ich habe positive Kritiken für dieses Buch von einigen männlichen Kritikern bekommen. Die, aber dafür musst du offen dafür sein, was da passiert ist, was möglicherweise heute, also du musst eigentlich auch mit der Zeit gegangen sein in den letzten Jahren, dich bestimmten Dingen geöffnet haben, und das haben einfach sehr viele auch nicht. Also, ne, wenn Cancel Culture, Geschrei und so weiter, sich über die, also was dann so woke genannt wird, lustig zu machen und so, also dies, wenn du dafür nicht offen bist, dann wirst du für dieses Buch und die Geschichte und die Perspektive auch nicht offen. Es hat aber in dem Sinn keine negativen Kritiken von Männern gegeben, sondern die halten sich dann zurück. Das finde ich ganz interessant. Ich glaube, das wäre auch vor ein paar Jahren noch anders gewesen. Aber, also auch bei deiner Frage, wie gehst du damit um und so, dass ich habe das Buch zwar so unterhaltsam und erzählend, wie es mir möglich war, geschrieben, aber natürlich als Wissenschaftlerin. Und das ist alles abgestützt. Da ist eben nichts irgendwie polemisch oder tendenziös oder das ist alles belegt. Und insofern ist es auch schwierig, was dagegen zu sagen. Also man kann natürlich immer wettern. Ja, das wird hinter den Kulissen auch passieren. Aber nicht ohne Grund gibt es keine Gegenargumente sozusagen bisher oder irgendwie Stellen, die da kritisch hervorgehoben würden oder sowas. Und ja, das ist da, so wie die Gesellschaft geteilt ist im Moment, ist da die Literaturkritik als Teil der Gesellschaft auch geteilt, was überhaupt die Offenheit für solche Fragestellungen angeht. Und ich glaube, was schon passiert ist in den letzten Jahren, durch die gesamte Dynamik gerade in der Gesellschaft und auch durchs Internet und die Stimmen, die dadurch gehört werden und die Perspektiven, wofür sich eben einige öffnen können und andere nicht. Was schon als Minimum passiert ist, ist, dass irgendwie klar ist, bestimmte Meinungen kannst du so, ohne sie zu belegen, einfach mal so raushauen, kannst du nicht mehr machen. Das ist dann das, was gemeint ist, wenn gesagt wird, man darf ja heute nichts mehr sagen. Ja, was total diskriminierend und unsachlich und so ist, ist wirklich schwieriger geworden, das Umfeld. Das ist ja wunderbar. Also da, ja, so viel dazu.
Ja, aber wie gesagt, ich habe das auch so wahrgenommen, dass du wirklich, dass da keine vorschnelle Verurteilung passiert, sondern dass wirklich anhand der Dokumente das aufgerollt wird. Wie war das? Es gibt teilweise Briefwechsel noch. Es gibt eben diese sehr starke Aufbereitung der ganzen Gruppe durch diesen Herrn Richter, der ja alles irgendwie aus seiner Sicht zumindest dokumentiert hat. Und wenn man da eben einstreut, was auch die Autorinnen teilweise in Tagebüchern festgehalten haben, wie das so ablief, also wenn man so dieses He said, she said gegeneinander stellt,
Genau,
dann
genau.
ist einfach der Kontrast so stark, dass das muss man gar nicht kommentieren, sondern da wird klar, das sind zwei komplett unterschiedliche Wahrnehmungen der Situation gewesen. Und wenn man das jetzt in einem größeren Kontext der Zeit, wie du gerade schon gesagt hast, sieht, es ist ganz eindeutig auch so ein starkes Machtgefälle. Also die Damen kommen eigentlich wie, teilweise wirklich wie Freiwild dahin, werden als Zuckerl noch irgendwie eingeladen. An einer Stelle schreibt Herr Richter, er hätte da wieder was entdeckt, ja. Und dann dürfen die da sitzen und schauen hoffentlich noch nett aus und sind teilweise ja auch blutjung. Und werden aber dann gar nicht richtig gehört und gar nicht richtig wertgeschätzt, sondern man sieht direkt diese Herren vor sich, wie sie leicht verträumt der Frau beim Lesen zuschauen. Und ich finde so interessant, die meisten hoffen so sehr, da auf einen intellektuellen Austausch zu treffen. Und die Hoffnung, das ist so verrückt, die ist so aktuell. Die ist immer noch so aktuell, dass Frauen so hoffen, auf Augenhöhe hier wahrgenommen zu werden. Und es passiert nicht, sondern der einen legt sich wirklich einer nackt ins Bett. Und man denkt so, ist es die Möglichkeit? Ja, das kann nicht wahr sein. Und es findet eben nicht statt, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht. Und die meisten Frauen, schreibst du, haben dann einfach gesagt, ja gut, das ist nichts für mich, da komme ich nicht mehr. Und die wurden auch nicht nochmal eingeladen meistens. Und es gibt ganz wenige, die wirklich dann auch sich nochmal gemeldet haben mit den Worten, so, das war ja aber nichts, ne? Da komme ich nicht mehr. Also sich da wirklich zu outen sozusagen und zu sagen, was seid denn ihr für ein Verein? Das ist nicht richtig passiert, das war nicht die Zeit.
Na, es gab einige Stimmen, Ingeborg Drewitz ist so eine, Gabriele Wohmann auch, die dann als etwas ältere Frauen rückblickend schon sehr kritisch mit der Gruppe waren, auch mit ihrem Selbstverständnis, was den Faschismus betrifft, mit den Themen, die da tabuisiert waren und so. Das ging bei Ingeborg Drewitz schon relativ früh los. Und von Gabriele Wohmann würde ich gerne mal dieses eine Zitat bringen, das ich dem Kapitel vorangestellt habe, weil es so viel darüber sagt, wie mit den Autorinnen umgegangen wurde und warum vielleicht auch manche nicht gemerkt haben, dass das im Grunde abschätzig war, weil es eben, also ich lese es einfach mal. Es sieht nach wie vor so aus, als werde von Frauen das Größte, das Herausragende eben doch nicht erwartet. Nicht von Männern als Kritikern. Wenn eine Frau sich ruhig und friedlich verhält, mit ab und zu veröffentlichten Gedichten oder Prosa, und wenn sie brav die bleibt, als die sie eingeordnet wurde, dann belebt sie die Szene, stört nicht. Die Anerkennung, die man ihr dann nicht verweigert, ist geringschätzig, herablassend. Und das ist was, was auch Elfriede Jelinek, oh nein, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Strerowitz, Margarete Strerowitz, Marlene Strerowitz. Vielleicht kannst du an der Stelle kurz schneiden später. Das ist mir sehr
Auf
unangenehm.
keinen
Aber
Fall.
was ganz viele Autorinnen quer durch die Zeit immer wieder sagen, dieses, wenn du den Platz einnimmst als Autorin, der dir zugewiesen wird, dann kriegst du so ein bisschen Lob. Ist okay. Aber wenn du damit nicht zufrieden bist, wenn du in derselben Liga spielen willst, in der die Männer spielen und literarisch haben da ja ganz viele Frauen drin gespielt, aber es wurde ihnen eben nicht zugestanden. Dann gibt's quasi Ärger. Ne? Also dann wirst du, dann wird auch gegen dich geschrieben und dann wird auch und auch gearbeitet. Also was jetzt irgendwie so das Rausdrängen angeht. Also Marlene Strerowitz war da sehr deutlich, auch in dem Interview, das ich mit ihr mal geführt habe, das auf meinem Blog steht. Also das ist etwas, was sich leider komplett durchzieht durch Äußerungen von Autorinnen. Dieses Erleben des Literaturbetriebs.
Das heißt, man darf sich ein Ding nehmen, da muss man dann aber auch bleiben und schön brav sein und immer erwartbar und kontrollierbar und dann kriegt man sein Plätzchen zugewiesen.
Ja, also meine Beobachtung jetzt auch nach der Beschäftigung mit diesen 17 Autorinnen, da kann man ja schon auch strukturelle Aussagen dann treffen. Darum ging es mir auch. Deshalb habe ich über die Gruppe geschrieben, weil es mir darum ging, strukturelle Aussagen treffen zu können. Und das ist schon sehr deutlich, dass die Autorinnen besonderen Gegenwind bekommen haben, die besonders kritisch waren, gesellschaftskritisch von links, auch letztlich mit dem Patriarchat, ohne dass das jetzt in den 40er, 50er, frühen 60er Jahren dann so benannt worden wäre. Aber die Kritik auch am, also es sind wirklich viele Autorinnen, auch Wohmann, auch Bachmann, viele mehr, die auch dieses Zusammenwirken von Faschismus und Patriarchat erzählen und analysieren letztlich durch ihre Literatur, also bloßlegen. Und das ist eins zu viel. Also dann kannst du das, dann kannst du von den männlichen Kritikern letztlich kein Lob mehr erwarten, ne, wenn du die kritisierst. Das mache ich ja letztlich auch. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert.
Aber ich finde, es macht auch Mut, weil man da wieder sieht, wo die Stellschrauben eigentlich wären. Also in der Gruppe 47, wo die Männer es geschafft hätten, auf Augenhöhe sich auseinanderzusetzen mit den Themen der Frauen, auch mit dem privaten, persönlichen Erleben, mit den Lebenswelten von Frauen, auch mit der Aufarbeitung der zu Hause gebliebenen, also eine Aufarbeitung des Krieges aus den Augen von Frauen. Das ist ja auch feministische Außenpolitik, dass man Krieg nicht nur aus der Sicht von Soldaten sieht, sondern eben auch aus der Sicht der Frauen, der anderen sozusagen. Das wäre so eine Chance gewesen, auch die Dinge zu verändern, die Dinge anzugehen und aus der Reflexion ein neues Deutschland zu gestalten. Und wir haben im Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass ich immer noch so ratlos bin, was da passiert ist nach diesem Krieg, weil eigentlich kamen die Männer zurück, leicht angeditscht im positivsten Fall, psychisch, vielleicht auch körperlich. Und zu Hause lief eigentlich alles durch die Frauen. Also die Frauen hatten sehr starke Rollen und dann kamen die zurück. Und ich finde, auch darin sieht man irgendwie in dieser Gruppe, wie die einfach, weil sie Männer sind, sich den Platz wieder genommen haben und den Stuhl, auf
Auch
dem die Frauen
bekommen
hätten
haben.
sitzen
Ne? Das
können,
muss
den haben die
man,
einfach weg.
ja, man muss sagen, dass die Frauen ihnen Platz auch wieder gegeben haben. Es waren ja dann zum Teil auch die Ehemänner. Man wollte einfach, dass das auch wieder, auch dass die Familie wieder zusammenwächst und alles so gesundet. Ne? Und da war natürlich auch ein Interesse, diesen auch traumatisierten Männern ihren Platz auch wiederzugeben und sich auch wieder zurückzunehmen. Also zumal das Rollenverständnis eben noch sehr, sehr stark so war. Und insofern haben viele Frauen, ich meine, die Scheidungsraten waren auch wahnsinnig hoch in der Zeit, aber die andere Möglichkeit war eben auch da auch mitzumachen als Frau.
Aber ich glaube, wenn man so den Ausblick wagt, auch jetzt, wenn wir es schaffen, mehr Frauen in Prozesse einzubinden, sei es politisch, sei es demokratisch, sei es was die Klimakrise angeht, ich finde, der Hoffnungsschimmer ist in deinem Buch auch, dass man so den Gegenentwurf sieht und die Chance sieht, die da hätte drin liegen können eigentlich,
Ja,
was mir sehr,
das sehe
sehr
ich
gut
auch so.
gefällt.
Ja, schön. Das sehe ich tatsächlich auch unbedingt so. Und eben auch nicht nur Frauen, sondern wirklich alle marginalisierten Stimmen, ne? Queere Stimmen und also einfach auch Menschen von überall her und mit jedem Hintergrund. Nur so können gute Entscheidungen getroffen werden. Und das, also das ist einfach was, was du auch, das lehrt uns auch die Natur, ja, also nur wo Artenvielfalt herrscht, ist der Boden gesund und sind die Ökosysteme gesund und so. Das ist einfach irgendwie ja vollkommen, eigentlich vollkommen klar. Aber diese Analysen von solchen Zusammensetzungen wie der Gruppe 47 zeigen das auch nochmal, die letztlich genau daran gescheitert ist, dass es da diese Hierarchie gab und dass man dass Gruppen marginalisiert und nicht ernst genommen wurden. Und dass das, was die hätten beisteuern können, das hätte nicht, die Gruppe hätte da nicht zu Ende sein müssen, ne? Wenn sie mit der Zeit gegangen wäre und sich geöffnet hätte für bestimmte Themen.
Und gerade auch dann am Ende der Gruppe merkt man, wie sie eigentlich daran scheitern, dass sie dann, war das letzte Treffen war dann in Schweden, richtig?
Nee, das letzte war in der Pulvermühle in Deutschland, aber Sigtuna war das 64, weiß ich jetzt gerade nicht genau.
Auf
Das,
jeden Fall, da merkt man schon, dass sie wirklich dran scheitern. Ich finde, in diesem schwedischen Treffen, ich glaube, da war Nelly Sachs da, da merkt man dann, dass es irgendwie so an sich selbst scheitert, das Projekt.
ja.
Und
Dass man so
das
der
sind dann
eigenen
eigentlich.
Großartigkeit so ein bisschen verfallen ist und sich und auf die neue Generation nicht hört. Also
Ja.
ne, nicht ohne Grund sind diese 20 Jahre des Bestehens ja auch so eine, also in der Zeit ist halt die junge Generation alt geworden und fällt wie so oft dann in genau die gleichen Muster, statt offen zu sein für das, was dann auch durch die Studenten Bewegung und durch den aufkommenden neuen Feminismus damals passiert ist, sich dem nicht zu öffnen, ist halt dann das Ende von konservativen Gruppen. Und das war inzwischen eine konservative Gruppe.
Glaubst du, wir brauchen sowas wie einen feministischen Kanon? Ich denke immer an dieses Buch von Dennis Scheck. Das kam, glaube ich, in Corona raus. Wir waren sehr große Unterstützer unseres lokalen Buchladens da in Stuttgart in der Zeit und das hat mein Mann irgendwann mitgebracht. Und damit konnte ich aber tatsächlich, obwohl ich die Sendung früher so gerne geguckt habe, vor den Kindern, als ich nachts noch Fernsehen gucken konnte, konnte ich mit dem Kanon von Dennis Scheck gar nicht so viel anfangen. Das war so
Ich natürlich
vielleicht
auch nicht.
so ein
Also
bisschen
das
das
kann ich
letzte,
kaum
der
ernst
letzte,
nehmen. Das ist
ja.
so random irgendwie. Also das, ja, natürlich braucht es einen feministischen Kanon. Ich arbeite ja die ganze Zeit irgendwie dran. natürlich wäre es dann auch schön, einen Kanon zu haben, in dem alles versammelt ist. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Also das, ich hätte zum Beispiel kein Interesse, jetzt einen Kanon aufzustellen, sowieso nicht alleine, immer mit einem Team, aber es würde mich nicht besonders reizen zu sagen, so, das sind jetzt die 100 Bücher, die ganze Welt, alle Geschlechter, das ist jetzt, also, ne, das reizt mich eigentlich nicht besonders. Mir geht es jetzt wirklich darum, die Autorin wieder ans Licht zu holen und auch nicht zu sagen, das ist jetzt die, die musst du kennen oder so, sondern zu sagen, es ist so eine Vielfalt und so eine Breite. Lest euch doch einfach mal durch, was euch, also so querbeet, ja, was einfach nur nach persönlichem Interesse, weil das ist, darum soll es ja beim Lesen auch gehen, ne? Ich hab ja gar nicht diesen pädagogischen Schulanspruch irgendwie, was man gelesen haben muss. Das ist ja auch schon wieder so was Hierarchisches irgendwie, sehr bürgerliches auch, sondern es geht ja darum beim Lesen, was einen persönlich anspricht und was Spaß macht. Und um nichts anderes sollte es irgendwie gehen.
Deshalb mag ich auch nicht den Begriff Guilty Pleasures. Weil was soll
Genau.
das sein? Also
Ja.
entweder es ist mein Pleasure, also ich meine, gut, ich kann sagen, drei Tafeln Schokolade am Stück. Die Frage ist, ob dann Pleasure im Mittelpunkt steht, ja. Aber dass ich zum Beispiel, ich weiß nicht, in welchem Buch ich das gelesen habe, und dann habe ich mich zurückerinnert und dachte, was habe ich denn eigentlich als Teenager gerne gelesen? Ist es mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen? Don't judge.
Ja.
Marion Zimmer Bradley.
Ja.
Ich habe sie geliebt, ja, bisschen Fantasy, aber Frauen im Mittelpunkt. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Na klar, das waren Bücher, da ging es um Frauenleben, um weibliches Erleben, um Geschichten von Frauen, auch noch ein bisschen Fantasy. Das fand ich total cool und spannend, weil es rechts und links gab es nur Männergeschichten, wenn wir ehrlich sein wollen, ja. Und ich stehe jetzt dazu, ist kein Guilty Pleasure. Aber nochmal
Ja,
der
klar.
Hinweis an alle zum Weiterlesen: Das Buch "Einige Herren sagten etwas dazu" ist auch eine hervorragende Bettlektüre für mich. Da kann man immer ein halbes Kapitel lesen und am zweiten Abend die zweite Hälfte und kann sich so durchsnacken und kann dann mal eine Pause machen und seinen Roman weiterlesen. Ich habe es sehr genossen, dein Buch zu lesen. Es war sehr unterhaltsam, wie du schon sagst, aber so
Freut mich.
fundiert und so, auch wenn man vorher nichts weiß, also da muss man sich nicht blöd fühlen, weil die kennt man sowieso nicht, die Frauen, die da drin stehen.
Nee,
Und umso
nein, nein.
mehr.
Und wirklich, man muss auch echt, also weder jetzt irgendwie zur Geschichte der Bundesrepublik noch zur Gruppe 47 oder so das wissen, weil es darum ging es mir echt, und das hat halt auch so Spaß gemacht beim Schreiben, das alles nebenher nochmal genauer sich drauf zu schaffen und dann mitzuerzählen.
Und ich habe auch schon wieder hier, ich heb's gerade hoch, das kann natürlich keiner sehen, weil das ist ein Podcast, aber ich schon wieder, mein Guilty Pleasure ist Bücher kaufen, wenn ich einen schlechten Tag habe. Und mein Buchdealer hier vor Ort und meine Buchdealerin, die hatten die neuen, die gerade rausgekommen sind, schon da. Und das ist auch so, das hat mich sofort
Kundenentdeckungen meinst du, ne?
angesprochen. Ja, die
Von den Rororo-Entdeckungen.
Rororo-Entdeckungen. Stella Benson, Zauberhafte Aussichten, das du mit herausgegeben hast. Da geht es um den Ersten Weltkrieg und Hexen und so ein bisschen. Also es klang super spannend. Ich dachte so,
Ja, ich liebe es
okay,
auch sehr.
wo bringt es mich hin? Ich bin sehr gespannt und freue mich total. Und die sind sehr
Ist auch ein bisschen
unterschiedlich.
fantastisch. Das, von
Ja.
daher knüpft es vielleicht an frühe Lesevorlieben.
Hervorragend. Aber
Ja.
ich habe auch aus einem Bücherregal von einer Freundin Marlen Haushofer die Tapetentür mal mitgebracht bekommen und bin lang drum rumgeschlichen und habe es dann gelesen und dachte, warum ist diese Frau auch verloren gegangen? Das Buch fand ich
Da ist ja
so.
zumindest was passiert inzwischen. Also
Ja.
das war, als ich anfing, auch mit meinem Blog Nacht und Tag, da war die tatsächlich noch so komplett verstreut. Und auch ihr 50. Todestag und 100. Geburtstag vor wenigen Jahren wurden in der Presse nur so marginal irgendwie wahrgenommen. Und inzwischen gibt es aber bei Klaassen eine richtig ernsthafte, kritisch edierte Gesamtausgabe. Leinen im Schuber, so wie es ihr gebührt. Das finde ich einen großen Fortschritt. Das war lange überfällig.
Ja, und auch da muss man sagen, das ist nicht der Literaturriege zu verdanken, sondern am Ende dem Film, glaube ich, mit Martina Gedeck über das Buch Die Wand. Ich glaube, da ist sie vielen Leuten
Ja.
erstmals so über den Weg gelaufen. Und die Geschichte war so irre. Und man dachte, wer ist denn diese Frau? Was hat die denn geschrieben? Was ist das denn? Und so wurde das Interesse geweckt. Und so kam der Impuls wahrscheinlich eher dann von draußen als eigentlich aus so aus dem Literaturbetrieb selbst heraus, oder?
Das weiß ich nicht genau, wie lange. Ich habe so ein bisschen mal gehört, dass da schon lange Bestrebungen gab. Oft ist dann die rechte Lage kompliziert oder so. Das weiß ich so genau nicht, aber in jedem Fall hat der Film dazu beigetragen, dass man sich als Verlag dann auch vorstellen kann, so ein teures Unternehmen ja auch in Angriff zu nehmen, also und die Hoffnung zu haben, dass sich das auch entsprechend verkauft, weil ohne das geht es ja auch nicht.
Ja, aber so oder so, auch diese Autorin, ich hätte sie vielleicht nicht gelesen, wenn nicht auch diese Schuber-Edition rausgekommen wäre, weil ich heb's mal hoch. Du kannst es sehen. Die Aufmachung ist von 2000 und es sieht aus, es ist
Wie so ein
rot
Trockenklassiker.
mit so einem Porträt der Autorin vorne drauf in
Ja, immer
Schwarz-Weiß.
bei Frauen, das ist ja so oft, ne? Dass
Wo
dann auf Büchern von Frauen die Autorinnen selber drauf sind, als wäre das alles irgendwie autobiografisch.
ja, wahrscheinlich, weil die können ja nur über das schreiben. Aber es ist ein großartiges Buch und ich freue mich auf alles, was du noch entdeckst. Willst du noch einen Lesetipp geben? Ich dachte so, als ich mit einige Herren sagten, etwas dazu fertig war, dachte ich so, ah, irgendwie hätte ich jetzt Bock, was zu lesen. Aber gerade bei Gisela Elsner war ich mir jetzt nicht sicher, ob das so gefällige Literatur ist.
Nee, Gisela Elsner ist auf keinen Fall gefällig, hochinteressant und ganz toll, aber gefällig ist es nicht. Ich muss sagen, dass ich gerade bei den Autorinnen der Gruppe 47 total ungern am Ende jetzt so einen Tipp gebe, weil ich das ja absichtlich so aufgefächert habe, dass dann wirklich jede und jeder danach gehen kann, wo man sich angesprochen fühlt, ne? Das, also gerade ich mich hat das diese ganze Recherche zum Beispiel überhaupt den Lyrikerinnen viel näher gebracht. Da hatte ich vorher so eine Hemmschwelle. Das überlasse ich jedem und jeder selbst. Aber ich kann vielleicht mein aktuelles Lieblingsbuch von den Rororo-Entdeckungen sagen. Das ist nämlich Lori Colvin. Eine US-Amerikanerin, die so ein bisschen, also wenn man es mit irgendwas vergleichen sollte, vielleicht so ein bisschen Nora Ephron, die Harry und Sally geschrieben hat, oder Meg Wolitzer, die jetzt auch so ein bisschen bekannter geworden war in den letzten Jahren. So schreibt Lori Colvin, so ein bisschen Manhattan, Upper East Side, Familiengeschichten, Liebesgeschichten, aber eben auch alles. Also das ist, kann man durchaus so süffig lesen. Und es hat aber halt genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. So, da sind auch diese Abgründe, da wird Frauengeschichte miterzählt und auch so völlig normale Situationen von Frauen mal ein bisschen problematisiert. Und also wie sie das macht, dass das aber trotzdem alles total komisch und süffig zu lesen ist, das finde ich ganz, ganz groß. Heißt auf Deutsch Familienglück von Lori Colvin. Ist ein Taschenbuch für 15 Euro.
Ja, das hatte ich auch schon in der Hand. Ich sag ja,
Mit
mein
Nachwort.
Buchdealer
Mit
hier
Nachwort
ist
von
fies.
mir. Wir haben ja in dieser Entdeckungsreihe immer Nachworte, wo wir dann so ein bisschen noch erzählen, wer jetzt die Autorin ist und warum wir dieses Buch gemacht haben.
Großartig. Ich hoffe, da kommen noch ganz viele mehr, weil ich das Gefühl habe, je länger ich diesen Podcast mache, wir müssen die Geschichte der Menschheit neu schreiben und offensichtlich müssen wir auch die Geschichte der Literatur neu schreiben.
Ja.
Und jedes dieser Bücher trägt dazu bei, dass diese Frauen wieder gesehen werden und vor allem, dass wir Frauengeschichten erzählen und lesen können und so in das Erleben der Frauen einsteigen können, die vor uns waren, die mit uns sind, die andere Lebenswelten haben. Ich finde das so wertvoll. Und ich habe so viele großartige Bücher jetzt in der letzten Zeit gelesen, dass, ja, wie gesagt, also Männerbücher, ein bisschen wie bei Mareike Fallwickel, Bücher von Männern. Nur noch, also ganz selten, oder ich krieg was geschenkt. Und da ist die Frage, okay, wer schenkt mir Bücher? Aber das ist ein anderes
Wer
Thema für
traut
einen
sich
anderen
das?
Tag.
Ja.
Ja.
Nein, das war ein sehr schönes Schlusswort, was du gesagt hast zu den Autorinnen und dem Wiederentdecken und warum es auch einfach so viel Freude macht, sich da auch so ein bisschen reinzugraben.
Ich danke dir auf jeden Fall sehr für dieses Buch. Eine Empfehlung. Einige Herren sagten etwas dazu. Die Autorinnen der Gruppe 47 ist dieses Jahr erschienen. Dieses Jahr.
Ja,
Und
im Februar.
Nigelnagelneu bei Kiepen, Heuer und Witsch. Und ich kann es nur empfehlen für alle Interessierten, die einfach grundsätzlich sich reinlesen möchten, was damals da so passiert ist. Es liest sich eher wie so ein Krimi, finde ich. Wie so ein Kammerspiel und ist super, super, super lesbar und super interessant und erzählt ganz viele Frauenbiografien, die einfach ja unter den Tisch gefallen sind, aber absichtlich und das eben deutlich belegt und das macht einen wirklich fassungslos. Ein großartiges Buch. Vielen Dank dafür.
Danke, danke dir für diese Worte und für die
Und vielen
Einladung.
Dank für das Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne.
Auf bald.
Auf bald.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.